Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 407.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Koblenz auf 105,3. Die Nachrichten.
Um 13 Uhr mit Christopher Ricke, guten Tag. Flutwelle und weiche Deiche, Hochwasserkatastrophe noch ohne Ende. Verantwortung und Hilfe, Politik diskutiert Konsequenzen aus den Überschwemmungen. Die Hochwasserlage in Deutschland und Europa ist nach wie vor kritisch. In manchen Gebieten haben die Aufräumarbeiten schon begonnen, weiter flussabwärts bereitet man sich aber auf neue Überschwemmungen vor. Dazu kommt das Risiko brechender Deiche. Feuerwehr, Polizei, technisches Hilfswerk, Bundeswehr und zahlreiche Freiwillige sind im Dauereinsatz. Aus Brandenburg, Holger Kessler.
Bei Mühlberg ist die 9,50 Meter Marke durchbrochen. Normalerweise ist die Elbe hier 3 Meter tief. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Für Mühlberg wird mit 10,20 Meter ein historischer Rekord erwartet. Viele Deiche sind allerdings nicht hoch genug. Der Altstadt droht somit die Überflutung. Seit gestern gilt für die Stadt Katastrophenalarm. Auch für die Prignitz im Norden Brandenburgs wurde der bereits ausgerufen. Bundeswehr und Bundespolizei werden heute in der Region erwartet. Sie sollen dabei helfen, die Stadt Wittenberge vor dem Höhepunkt des Elbe-Hochwassers zu schützen, der in der Prignitz am Wochenende erwartet wird. Kritisch ist die Lage weiterhin auch an der Schwarzen Elster an der Landesgrenze zu Sachsen. Der Hochwasserscheitel ist zwar durch wegen des gleichzeitigen Hochwassers an der Elbe, kann die Schwarze Elster aber nicht abfließen. Auch die Spree gleicht eher einem reißenden Strom als einem Fluss. Mittlerweile ist das Spreehochwasser auch in der 100.000 Einwohnerstadt Cottbus und im Spreewald angekommen.
Die politischen Konsequenzen aus dem zweiten Jahrhundert Hochwasser innerhalb weniger Jahre wird auf mehreren Ebenen diskutiert. Dabei geht es unter anderem um besseren Hochwasserschutz, aber auch um die Unterstützung der Opfer. Katrin Brandt.
Finanzminister Wolfgang Schäuble kündigte weitere Unterstützung an. Bisher hat die Bundesregierung 100 Millionen Euro an Soforthilfe versprochen. Darüber hinaus werde mit den Bundesländern alles Notwendige getan, um bei der längerfristigen Bewältigung der Flutfolgen solidarisch zu helfen, sagte Schäuble im Bundestag. Darauf könnten sich alle verlassen. Seitens der SPD forderte Thomas Oppermann, wie 2002 müsse ein mit mehreren Milliarden Euro ausgestatteter Hilfsfonds eingerichtet werden. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen verwies auf die Gefahren, die durch voranschreitende Versiegelung der Landschaft entstehen. Hier müsse sich etwas ändern.
Hilfe für die Hochwasseropfer. Sie soll auch aus EU-Kassen kommen. Zurzeit kann aber nichts ausgezahlt werden. Sabine Hackländer.
Aufgrund der leeren Kassen könne den betroffenen Ländern nun wohl erst im kommenden Jahr geholfen werden, so EU-Haushaltskommissar Lewandowski. Dabei hatte die Kommission die Aktivierung des sogenannten Solidaritätsfonds erst vor wenigen Tagen in Aussicht gestellt. Dessen Mittel sollten eigentlich dazu verwendet werden, möglichst schnell die schlimmsten Zerstörungen bei Hochwasser, Waldbränden oder Erdbeben zu beseitigen. Neben den Hochwasseropfern könnten auch die Syrien-Flüchtlinge länger auf dringend benötigte Hilfsgelder warten müssen. Nach Aussagen Lewandowskis könne ein für die nächsten Tage angekündigter Spendenaufruf der UNO derzeit nicht entsprechend beantwortet werden. Im aktuellen Haushaltsstreit fordert die EU-Kommission, unterstützt vom Europaparlament, 11 Milliarden Euro zusätzlich für das laufende Jahr. 7,3 Milliarden sind die Mitgliedstaaten derzeit bereit zu zahlen. Und dies auch nur im Gegenzug zu Zugeständnissen beim Streit um den längerfristigen Haushalt.
18 bis 26 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Warum das thüringische Sonneberg bald fränkisch sein könnte. Das thüringische Sonneberg und das fränkische Coburg sind vielerorts schon zusammengewachsen. Einkaufen, Friseur, Schule, das funktioniert bereits länderübergreifend. 10.000 Menschen aus dem Landkreis pendeln zur Arbeit nach Coburg und Kronach, 6.000 in die umgekehrte Richtung. Die Arbeitslosigkeit ist die niedrigste in Thüringen. Wir sind keine Thüringer und keine Sachsen, uns ist der Schnabel fränkisch gewachsen. Michael Franzen ist dem nachgegangen.
Das ist der Traumbeschluss.
Wir treffen uns jeden Mittwoch hier musikalisch. Nachmittag mit Wanderliedern oder auch Sonnenberger Lieder, Mundartliedern.
Singen tun sie gern hier, besonders in der Blockhütte, der Gaststätte oben auf dem Berg, die man vor lauter Nadelwald ringsherum fast übersehen konnte. Eckhard Resch, Organisator des Liedernachmittages. Hart, aber herzlich lautet das Motto des pensionierten Elektrikers. Ist er nicht alleine mit? Schließlich ist der Sonneberger an und für sich
etwas direkt, etwas vulgär in einigen Dingen. Aber diese Art ist nicht so gemeint. Wenn wir diese Ausdrücke nach Norden bringen, da ist natürlich schon der Teufel los, nicht?
Norden, das ist für den Sonneberger im Allgemeinen und Herrn Resch im Speziellen die Gegend auf der anderen Seite des Thüringer Waldes, hinter den Bergen. Jena, Weimar und ganz schlimm, Erfurt, die Landeshauptstadt. Gut 60.000 Menschen leben hier, verteilt auf gut 433 Quadratkilometer. Sonneberg ist damit der kleinste aller 17 Thüringer Landkreise.
Ich bin dafür, dass wir nach Franken gehen. Ich bin dafür, weil wir eigentlich nach Franken gehören.
So geht es etlichen Sonnebergern. Besonders seit Anfang des Jahres Pläne der Erfurter Landesregierung die Runde machten, wonach im Zuge einer Gebietsreform die 17 Kreise zu 8 Großkreisen fusionieren sollen. Aus Geldmangel, weil es immer weniger Thüringer gibt. Für Sonneberg würde das bedeuten, es wäre seine Eigenständigkeit los. Zwangsfusion mit Suhl und umliegenden Kreisen wie Hildburghausen. Nicht nur bei Eckhard Resch kamen die Erfurter Planspiele alles andere als gut an. Christine Zitzmann,
Landrätin des Landkreises Sonneberg seit 1.7.2006. Wir könnten auch den Südthüringer Raum mit anderen Landkreisen aus dem oberfränkischen Raum zusammenlegen. Wir sind die Letzten, die sich gegen Strukturveränderungen stellen. Wir arbeiten überregional vom ersten Tag an zusammen. Landkreis Kronach, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Coburg, Landkreis Hildburghausen, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das ist mein näheres Umfeld. Super. Ich wusste eins vom ersten Tag an, dass ich für meinen Landkreis zusammenarbeiten muss mit den Nachbarn, den thüringischen und den oberfränkischen.
Christian Dressel, der Geschäftsführer des Jobcenters im Landkreis Sonneberg.
Sitzen alle hier in der Region im gleichen Boot. Und wenn es dem Nachbar schlecht geht, geht es uns deswegen nicht besser, sondern es ist ganz einfach Standortentscheidung, wenn Unternehmen sich ansiedeln. Und dann freut es mich natürlich am allerbesten, es wäre jetzt im Landkreis Sonneberg. Aber die zweitbeste Lösung ist sicherlich dann Neustadt oder Kronach oder Coburg, weil davon profitieren wir auch, von den Arbeitsplätzen, die da entstehen.
Die Grenze, die früher zwei Systeme und heute zwei Bundesländer trennt. Für Christian Dressel hat sich das erledigt. Funktioniert der Arbeitsmarkt längst länderübergreifend. Auf 4,9% ist die Arbeitslosigkeit in seinem Landkreis gesunken. Das ist Rekord in Thüringen.
Und das Besondere ist, dass in den ersten Jahren waren die Pendler entscheidend, dass sozusagen für den oberfränkischen Arbeits- und Wirtschaftsmarkt eine Fachkräftereservoir letztendlich der Sonneberger Raum war. Aber mittlerweile hat Sonneberg die höchste Industriedichte in Thüringen. Das heißt, die Wirtschaftsleistung oder die Arbeitsmarktzahlen werden zu einem großen Teil aus der eigenen Kraft, also praktisch endogen, getragen.
Industrie war immer schon wichtig in Sonneberg und Umgebung. Ihre Glanzzeit erlebte die Spielzeugstadt Anfang des 20. Jahrhunderts. Mehr als die Hälfte des weltweiten Spielwarenhandels ging auf das Konto einheimischer Hersteller und vor Ort vertretener internationaler Kaufhäuser wie Woolworth. Das war einmal. Spätestens mit dem Untergang der DDR machten die allermeisten Spielzeughersteller dicht. Nicht konkurrenzfähig. Aber es gibt andere Branchen, die genau das sind, betont Christian Dressel. Allen voran die traditionsreiche Glasindustrie, heute der größte Arbeitgeber des Landkreises.
Die Einpendler haben stark zugenommen und vor 10 Jahren war es so, dass aus dem Landkreis Kronach beispielsweise knapp 300 Personen eingependelt sind. Jetzt sind schon über 1000 und genauso verhält es sich mit dem Landkreis Coburg, aber auch mit dem Landkreis Hildburghausen, der ein Thüringer Landkreis ist. Da sind wir sozusagen der Westen. Das zeigt praktisch die Stärke und letztendlich, wenn man den Blick auf die Pendlerzahlen wirft, wird man zum Schluss kommen, dass Sonneberg bereits fester in den oberfränkischen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt integriert ist.
Die Postleitzahl Sonnebergs beispielsweise, 96515, ist gar nicht thüringisch, sondern bayerisch, genau wie der Aldi. Die Filiale des Discounters gehört zu Aldi Süd und nicht wie in Thüringen üblich zu Aldi Nord. Viele Gemeinsamkeiten. Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig.
Sie müssen allerdings auch eines berücksichtigen, dass Sie so einfach Thüringen nicht mit den anderen neuen Bundesländern vergleichen können, weil der Freistaat Sachsen ist aus dem Flächenstaat Sachsen hervorgegangen. Das ist es aber auch schon seit dem Ausgang des Mittelalters im Flächenstaat. Thüringen ist bis 1920 ein Flickenteppich gewesen. Wenn man eine Kreisgebiets- oder andere Gebietsreform in Thüringen macht, ist es auch nicht so einfach durchzuführen wie, sagen wir mal, in den schon immer Flächenstaaten gewesenen Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Und da ist natürlich auch meines Erachtens die rebellische Haltung auch gegen die Landeshauptstadt manchmal durchaus leichter erklärlich.
Es ist Abend geworden in der Blockhütte. An der Gebietsreform lässt Sonnebergs Lokalpatriot Nummer 1 kein gutes Haar. Allein schon die Vorstellung, mit Suhl zu fusionieren. Resch verzieht das Gesicht. Da werden böse Erinnerungen wach. An DDR-Zeiten, als das damals noch einwohnerstärkere Sonneberg ausgedünnt wurde, damit Suhl Bezirksstadt werden konnte.
Wir wollen Suhl bestimmt nicht. Suhl war die rote Stadt. Wir hatten 33.000 Einwohner in Sonneberg. Nachdem Suhl Bezirksstadt wurde, alles musste nach Suhl. Das war das rote Suhl, das soll es bleiben. Aber wir wollen da nicht mehr hin. Die haben uns unsere Stadt kaputt gemacht.
Vielleicht wird ja doch noch alles gut. Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hat eine Expertenkommission zur Gebietsreform eingerichtet.
Ich habe zum Beispiel mich bereit erklärt, in so einer Arbeitsgruppe auch mitzuarbeiten.
Danke, aber danke nein, lautete die Antwort aus Erfurt. Christine Zitzmann, die Sonneberger Landrätin, kann es immer noch nicht fassen. Aber vielleicht kommt ja doch noch der Anruf der Frau Ministerpräsidentin.
Ich bin jederzeit bereit, weil ich habe die besten Ideen.
Und wenn das nicht fruchtet, könnten Sie eventuell doch noch nach Franken. Auch wenn die rechtlichen Hürden für solch einen Grenzüberschritt hoch sind. Laut Artikel 29 des Grundgesetzes muss nicht nur Volkes Stimme gehört werden in den betroffenen Gebieten, per Volksentscheid, auch die zuständigen Landtage und der Bundestag müssten das Ganze noch absegnen. Schwierig, aber machbar für Christine Zitzmann. Ihrem Ruf als Rebellin ist sie treu geblieben. Anfang April trat sie aus der Thüringer CDU aus.
Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
Michael Franzen berichtete.
Bayern 2. Evangelische Perspektiven.
Wenn erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, gibt es keinen Abschied, aber viel Schmerz und Trauer und viele Fragen. Rita Homfeld hat mit Frauen gesprochen, die mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben wollen, und mit Müttern, deren Kinder mit ihnen gebrochen haben.
Ich kann hier nichts ändern. Meine Tochter hat eine Entscheidung getroffen, sie will mit mir nichts zu tun haben. Oder nicht mit mir, sondern mit der ganzen Familie hat sie abgebrochen.
Sie wissen sich nicht anders zu helfen, sagt Christina Gschwendner, psychologische Beraterin.
Ich denke, dass es immer was mit Selbstschutz zu tun hat. Dass man in einer gewissen Lebensphase ist, wo man denkt, man kann jetzt nur so überleben, es kann nur jetzt weitergehen, wenn ich mich schütze, den Kontakt abbreche und erstmal mich wieder auf mich selbst besinne und schaue, wie kann ich jetzt weiterleben. Also es ist mit Sicherheit eine harte Entscheidung für ein Kind, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen, weil das hat ja was mit einem selber zu tun. Man nimmt was aus seinem Leben weg, was einem ja wichtig war. Ich meine, die Eltern haben einen gezeugt, geboren und trotzdem würde ich es in dieser Situation sehr positiv sehen, dass das Leben von dem Kind selbst in die Hand genommen wird.
Amelie ist heute 34 und hat ihre kleine Familie mit Mann und zwei Kindern. Sie ist glücklich und doch fehlt etwas in ihrem Leben, der Kontakt zu ihren Eltern, den sie bis heute schmerzlich vermisst. Mit 22 hat sie den Kontakt zu ihren Eltern völlig abgebrochen.
Es liegt einfach daran, dass die Meinungen verschieden einfach waren. Einfach selber das eigene Leben den Weg, den man gehen will für sich, für sein eigenes Leben, dass der nicht von der anderen Seite akzeptiert worden ist. Weil einfach eine ganz andere Meinung darüber war, wie das auszusehen hat. Dass es dann schon fast bestimmt hätte werden sollen von der Elternseite, wie das eigene Leben abzulaufen hat. Das spürt man dann ja schon ein paar Jahre und geht den Weg einfach auch um des Friedens willen und verbiegt sich dann, obwohl man eigentlich so nicht denkt. Und irgendwann kann man das für sich nicht mehr halten, weil man merkt, dass man sich selber nicht treu ist. Die ersten Jahre ist es ganz schwer, besonders an Feiertagen oder hohe Feste wie Weihnachten und Ostern, wo es einem auch wirklich an solchen Tagen schlecht geht, weil man ja mit den gebrochenen Eltern keinen Kontakt hat. Und im Laufe der Jahre und durch die Erfahrungen, die man im Laufe der Jahre macht, merkt man aber auch, dass es trotzdem, obwohl die Erfahrung ganz schwer war, ganz wichtig für einen selber war, durch diesen Weg zu gehen. Aber das hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht.
Es gibt immer eine zweite Chance, auf die Eltern zuzugehen.
Wenn die Kinder zufrieden sind, so wie sie leben, ja, wenn sie sich gefunden haben, wenn sie das Gefühl haben, sie erfüllen ihren Lebensplan, ja, jetzt können sie das machen, was sie für sich selbst als richtig empfinden. Das, glaube ich, ist so die Grundvoraussetzung, damit der Kontakt stattfinden kann, wenn sie stabil sind und sagen, so, ich habe es geschafft. In dieser Phase des Kontaktabbruches, da passiert ja bei den Eltern auch was. Dass sie dann glückselig sind, wenn die Kinder wieder da sind und sagen, okay, bin einfach nur froh, dass du wieder da bist. Wenn dann Vorwürfe kämen, wie, was, warum hast du mir das angetan, mir ging es so schlecht, dann ist natürlich die nächste Phase da, wo das Kind dann wahrscheinlich sagen wird, okay, auf Wiedersehen, ja.
Nach 5 Jahren Funkstille hat die heute 34-jährige Amelie einen Versöhnungsversuch unternommen. Ausschlaggebend war ihre eigene Hochzeit. Sie wünschte sich ein Fest, bei dem die ganze Familie da ist. Es war der Versuch, wieder aufeinander zuzugehen und miteinander zu kommunizieren. Er scheiterte.
Man merkt dann doch, dass sich da die Problematiken oder dass überhaupt sich nichts verändert hat. Und die Konfrontationen zu bestimmten Themen, die kommen dann wieder. Man merkt, man hat sich verändert vielleicht. Bei den Eltern waren noch keine Veränderungen da. Sie haben immer noch an ihre alten Standpunkte festgehalten, ja. Dann war das dann nur ein Aufrechterhalten, miteinander zu sein. Ich glaube, da war auch sicher auch der Wunsch da, dass die Eltern doch einen wirklich nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsenen auch sehen und auch die Entscheidungen akzeptieren, wo man als Erwachsener trifft.
In den letzten 7 Jahren hat sich viel bei Amelie verändert. Sie hat sich weiterentwickelt. Aus der jungen Frau ist eine Mutter von 2 Kindern geworden.
Durch eine eigene Familie entwickelt man sich ja auch erstmal selber nochmal weiter. Mit der Zeit wird man innerlich auch ruhiger und durch den Lernprozess und lässt es auch zu und akzeptiert auch die Situation, wie sie ist. Heute geht's mir gut.
Die Eltern bleiben zurück und verstehen nicht, was passiert ist, weil der Zeitpunkt, an dem der Kontaktabbruch beginnt, nur ein Auslöser war und nicht der eigentliche Grund für das Weggehen. Der liegt oft Jahre zurück. Verlassen worden zu sein, ist für die Eltern nicht nur ein großer Schmerz, sondern auch ein gesellschaftliches Stigma.
Viele Eltern, die versuchen ja auch dann so eine Scheinwelt aufzubauen, dass man es nicht sagen mag, das Kind hat den Kontakt abgebrochen. Sie schämen sich, wenn sie es dann so bemerken, dass sie dann sagen, naja, der hat jetzt keine Zeit gehabt oder jetzt bei der Geburtstagsfeier, ja, der muss so viel arbeiten. Da ist dann ja so eine Schutzfunktion, bis sie sich das dann auch selbst eingestehen, ja, dass es jetzt so ist, dass mir als Elternteil das passiert, dass mein Kind mit mir nichts mehr zu tun haben will. Also wenn man sich das bewusst macht als Mutter, als Vater, das ist hart. Das ist richtig hart, wenn man sich das klar macht. Also mein Kind will mit mir nichts mehr zu tun haben. Und dann kommt ja der nächste Schritt, die Frage, ja, warum eigentlich? Was habe ich gemacht, dass mein Kind mit mir nichts mehr zu tun haben will? Also bei den Eltern passiert dann ein riesiger Prozess, wenn sie es merken und sich eingestehen können, dass der Kontakt wirklich absichtlich abgebrochen wurde und nicht, dass man sagt, oh, der hat keine Zeit. Das ist ja so die Anfangsphase. Aber irgendwann, wenn die Eltern wirklich ehrlich sind, müssen Sie sich die Frage stellen, ja, was habe ich gemacht? Und es liegt nicht daran, an dem Zeitpunkt, was passiert ist, sondern es liegt dann Jahre zurück.
Renate rätselt bis heute, warum ihre damals 20-jährige Tochter den Kontakt zur Familie abgebrochen hat. Das war vor 8 Jahren. Sie erinnert sich noch genau an das Gefühl, das sie hatte, als ihre Tochter plötzlich mit Schweigen reagierte. Keine Erklärung, kein Gespräch, kein Telefonat.
Man schämt sich und war hoffnungslos. Ich habe es nicht verstanden. Man hat keine Möglichkeit gehabt, überhaupt zu reagieren. Man war ohnmächtig, ohne Macht. Man hat nichts machen können. Ich kann ja nichts ändern. Meine Tochter hat eine Entscheidung getroffen, sie will mit mir nichts zu tun haben oder mit uns nichts zu tun haben. Das ist ja nicht auf mich, sondern sie wollte ja mit ihren Brüdern nichts mehr zu tun haben. Sie war den Kontakt ganz abgebrochen, nicht mit mir, sondern mit der ganzen Familie. Ich habe sie auf die Welt gebracht, ich habe sie großgezogen. Also es ist enorme Trauer, wenn die Tochter auf einmal sagt, sie will mit uns nichts mehr zu tun haben. Also es ist unheimlich viel Gefühl dabei gewesen.
Renate liebt ihre Tochter und fühlt sich machtlos. Für sie die schmerzvollste Erfahrung ihres Lebens. Es scheint ihr bis heute so unverständlich. Dabei brach auch sie mit ihrer Mutter, wenn auch, wie sie sagt, aus anderen Gründen. Von ihrer Mutter fühlte sie sich seelisch vergewaltigt. Immer wurde sie von ihr abgewertet.
Egal, wenn ich jetzt gesagt habe, von wegen, ich will mich jetzt da bewerben oder wenn ich jetzt irgendwas machen wollte und so, das schaffst du nicht und das nehme ich eh nicht. Meine Mama hat mich immer sehr abgewertet. Und ja, und irgendwann war es einfach zu viel.
Wie fühlt sich die 51-Jährige heute mit dem Kontaktabbruch zu ihrer Mutter?
Ich bin befreit. Ich bin richtig befreit. Es klappt mal kein, aber es ist so.
Einmal nur hat Renates Tochter die Funkstille unterbrochen. Sie rief an und erklärte, dass sie wieder den Kontakt zur Familie möchte.
Ich habe dann immer gesagt, von wegen, ich möchte gerne wissen, wegen was das jetzt abgebrochen hat. Ich weiß nicht, warum das den Kontakt abgebrochen hat. Aber sie hat immer gesagt, da möchte sie nicht drüber reden. Also es war dann 1,5 Jahre, haben wir da Kontakt gehabt. In den 1,5 Jahren haben wir das auch immer so, das war immer so oberflächlich. Es ist nichts Intensives entstanden, es war immer oberflächlich. Also von wegen eben, jetzt treffen wir uns halt wieder, aber im Endeffekt war es nicht echt.
Heute herrscht wieder Funkstille. Sabine ist 50. 3-mal erlebte sie den Kontaktabbruch durch die eigene Tochter. Das erste Mal war die Tochter 15, dann 18, dann 26. Dazwischen gab es immer wieder eine Zeit der Versöhnung, die nicht lange währte. Heute ist die Tochter 29 und es herrscht Funkstille zwischen Mutter und Tochter. Sabine wird das Schuldgefühl nicht los, dass sie ihrer Tochter nicht das geben konnte, was diese brauchte. Gleichzeitig fühlt die Mutter sich verlassen.
Dass sie sich von mir abgewandt hat, das war für mich nicht in Ordnung. Ich habe schon Sehnsucht nach ihr gehabt. Und wollte schon gern so weiterleben und wollte ihr das geben, was ich ihr als Mutter geben möchte, als Freundin geben möchte. Und das hat mir schon gefehlt. Und es war schon enttäuschend, dass ich da mit meiner Mutter lebe und so, und dann auf einmal nicht mehr weiterkommen bin. Ich habe mir eigentlich so ein bisschen die Schuld gegeben, wäre ich vielleicht nicht ausgezogen, hätte ich mich vielleicht nicht scheiden lassen. Das waren so zum Teil meine Gedanken. Vielleicht wäre dann der Kontakt geblieben, ja.
3-mal hat die Tochter versucht, sich mit der Mutter zu versöhnen. Doch es gelang nicht. Jedes Mal wieder war Sabine überrascht, dass ihre Tochter mit ihr brach.
Ich war nicht darauf vorbereitet und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil sie mir beim 2. Mal gesagt hat, sowas passiert nie mehr. Jetzt beim 3. Mal habe ich gedacht, na, jetzt ist sie noch älter und jetzt hat sie sich gefangen. Und es ist reifer geworden. Ich bin einfach von jetzt auf gleich damit überfallen worden, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir möchte. Es macht mich traurig, hätte gerne den Kontakt mit ihr, muss aber sagen, mittlerweile, seit ich mich da jetzt eigentlich mehr damit beschäftigt habe, mit dem Thema, dass es eben nicht bloß mir so geht, dass es viele, viele Mütter, viele Eltern gibt, denen das passiert, habe ich irgendwie eine innere Ruhe. Vielleicht wird es doch wieder so eine Gelassenheit.
Vor 2 Jahren schrieb die Tochter ihrer Mutter Sabine einen langen Brief mit vielen Erklärungen. Darüber sprechen möchte Sabine nicht. Nur so viel. Sie sei eine sehr gläubige Frau. Sie habe ihre religiöse Überzeugung und ihre Glaubenssätze. Damit könne ihre Tochter nichts anfangen.
Meine Tochter ist mittlerweile eben auch erwachsen, selber für sich verantwortlich. Und da bin ich ein Stück weit weg und kann mein Leben mehr genießen.
In der Rubrik Religion auf bayern2.de finden Sie weitere Informationen zu Religion und Kirche und auch diese Sendung zum Nachhören und Herunterladen.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
Viel Erfahrung im Umgang mit kaputten technischen Geräten hat mittlerweile Sebastian Burkhardt gesammelt.
Elektrische Zahnbürsten, die sind ja wirklich so gebaut, dass sie kaputt gehen.
Lang lebe das Produkt oder Schluss mit Murks und Müll. Ein Feature von Gabi Schlag und Dörte Wustrack.
Für Stefan Schridde, Unternehmensberater für Qualitätsmanagement und Initiator der Verbraucherinitiative Murks, nein danke, ist es klar, in den Geräten wird ein vorzeitiges Verfallsdatum eingebaut. Das heißt, die Geräte gehen planmäßig kaputt.
Das ist die These der geplanten Obsoleszenz, der unredlichen Verkaufsstrategie von Unternehmen. Die Bundestagsfraktion der Grünen beauftragte Professor Christian Kreis, Wirtschaftsingenieur von der Hochschule Aalen, und Stefan Schridde, das Phänomen zu untersuchen. Herausgekommen ist die 100-seitige Studie »Geplante Obsoleszenz, Entstehungsursachen, konkrete Beispiele, Schadensfolgen, Handlungsprogramm«. Die Autoren sind überzeugt, dass es Produkte gibt, deren Lebensdauer gezielt verkürzt wurde.
Ein klassischer Beweis ist der Akku. Ja, wenn in einem Produkt ein Akku fest verbaut wird, dann gibt es dafür nicht einen einzigen technischen, sachlichen, fachlichen Grund, sondern das ist offensichtlich der Versuch des Herstellers, die Lebensdauer seines Produktes an die Lebensdauer des Akkus zu knüpfen. Und Akkus sind bekannterweise vielleicht 2-3 Jahre haltbar, es sei denn, sie sind sehr, sehr gut, dann können sie vielleicht nochmal 4 Jahre halten. Ein Akku ist normalerweise eine Batterie, die getauscht werden will, wenn sie erschöpft ist. Festes Einbauen von Akkus ist ein eindeutiger Beweis für geplante Obsoleszenz.
Die Stiftung Warentest hat sich ebenfalls mit der These des geplanten Produkttodes beschäftigt. Dr. Jürgen Nadler, der wissenschaftliche Leiter, schüttelt auf die Frage, ob es die geplante Obsoleszenz gibt, verneinend den Kopf.
Bei den Waschmaschinen haben wir 10 Jahre lang ungefähr Lebensdauerprüfungen gemacht. Und wir können eigentlich nicht feststellen, dass die heutigen Waschmaschinen im Mittel nicht so lange halten, wie die vor 10 Jahren konstruierten. Die eine Tendenz, teure Waschmaschinen halten länger als die billigeren. Das heißt also, es gibt eine Überlegung, die sich jeder Konstrukteur stellen muss. Wie viel investiere ich in die Haltbarkeit meines Produkts? Und wenn ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe, dann leidet das an der Stelle. Wir haben bei den Lebensdauerprüfungen teilweise Maschinen, die nach 3-4 Jahren erste Defekte zeigen. Es ist in gewisser Hinsicht geplant, um den niedrigen Kaufpreis zu bekommen.
Meine Waschmaschine, ein bisschen älter als 2 Jahre, pumpt nicht mehr ab. Die Pumpen sind kaputt. Das bedeutet teure Reparaturkosten. Bei meiner elektrischen Zahnbürste ist der Akku kaputt. Da ich den Akku nicht wechseln kann, muss ich die Zahnbürste jetzt wohl wegwerfen.
In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben sich die großen Glühbirnenhersteller Osram, Philips und General Electric in einer geheimen Absprache darauf geeinigt, Glühdrähte in schlechterer Qualität zu produzieren, weil die Glühbirnen sonst einfach ewig gehalten hätten. Markus Krajewski, Medienhistoriker und Kulturwissenschaftler an der Bauhaus-Universität in Weimar.
Konkret sieht das so aus, dass sich 1925 ein Kartell tatsächlich gründet von den führenden Herstellern weltweit. Deren Vertreter treffen sich in verschwiegener Form in Hinterzimmern, um dort eben einen Geheimvertrag zu schließen. Man muss sich das vorstellen, bei einem Objekt, was technisch ausgereift ist, wo nicht mehr so viel zu verbessern ist, ist eigentlich so etwas wie ein Endpunkt einer Entwicklung erreicht. Ja, und in solchen Fällen lohnt es sich natürlich, nach entsprechenden alternativen Konzepten zu suchen, mit denen weiterhin ordentliche Profite eingefahren werden können. Und ein solches Konzept ist in dem Falle eben die geplante Obsoleszenz, die sich dann anhand der Glühbirne tatsächlich überhaupt erst konstituiert. Ja, also man erprobt dieses Konzept tatsächlich auch an diesem Objekt der Glühbirne.
Geplante Obsoleszenz, Konsequenz des immer stärkeren Kostendrucks oder eiskalt kalkulierter Produkttod? Zu dieser Frage herrscht seit langem und auch weiterhin Uneinigkeit.
Einig hingegen ist sich die Wissenschaft über eine andere Theorie, die der sogenannten psychischen Obsoleszenz. Zum ersten Mal angewendet Anfang des 20. Jahrhunderts vom Automobilhersteller General Motors. GM-Präsident Alfred P. Sloan entwickelte das Konzept der Jahresmodelle mit wechselnden Farben, Formen und Größen, um den Verbraucher dazu zu bringen, alle 3 Jahre ein neues Auto zu kaufen.
Lucia Reisch, Leiterin des Forschungszentrums Verbraucher, Markt und Politik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen.
Der Konsum hat sich in den modernen Konsumgesellschaften natürlich schon weit vom eigentlichen Bedarf gelöst, sondern hat ganz andere Funktionen. Also das ist die Funktion der symbolischen Selbstergänzung beispielsweise. Also ich habe eine bestimmte Identität, bestimmtes Selbstbild, das ich mir durch diese Produkte im Grunde ja mir selbst gegenüber symbolisch ergänze, aber auch natürlich nach außen entsprechend zeige. Dinge wie zum Ausdruck bringen, dass man bestimmte Kompetenz in Bereichen hat, in denen man beispielsweise immer das Neueste hat und damit auch kompetent umgehen kann.
Nicole Maisch, Sprecherin für Verbraucherschutz von der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Die Gebrauchsdauer, der Lebenszyklus der Produkte muss länger werden. Das bedeutet für uns, dass wir die Hersteller verpflichten möchten, ihre Produkte so zu gestalten, dass sie möglichst lange halten, dass sie reparaturfähig sind und dass man eben auch Ersatzteile für einen bestimmten Zeitraum, oft gibt es sie ja nach wenigen Jahren nicht mehr, auch vorhält.
Regie Stefanie Lasay. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013. Manuskript und Audio zur Sendung finden Sie unter deutschlandradio.de.